Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Unser Thema heute, Alan, die Mafia. Eine Geschichte der Mafia, ein bisschen Crime History. Und das ist ja ein Thema, zu dem ich persönlich gewisse Bezüge habe, ein paar Anekdoten vorbereitet habe für diese Folge. Ich freue mich schon. Und wenn man über die Mafia spricht, denken ja ganz viele an die alten Filme, an Sizilien, an Schweigen, Gewalt. Oft auch Bilder aus der Vergangenheit, vielleicht fast schon folkloristisch. Aber man vergisst ja dann leider zu oft, dass es ein sehr aktuelles Phänomen ist oder ein Phänomen, das auch heute noch immer wieder aufpoppt. Gerade im Februar dieses Jahr wurden in Italien 160 mutmaßliche Mitglieder der Cosa Nostra festgenommen. Und das war die größte Razzia seit vielen Jahren. Es gibt ja regelmäßig diese Razzien, die dann auch in den Zeitungen groß angekündigt sind oder wo groß darüber berichtet wird. Das ist auch nicht immer die Cosa Nostra, das ist auch die 'Ndrangheta, die Camorra, also all diese großen, spektakulären Verhaftungsfälle. Und jetzt im Februar war es ein Versuch der Ermittler, die sizilianische Mafia daran zu hindern, ihre alten Strukturen wieder zu beleben und neue, junge Mitglieder zu rekrutieren. Also ein Phänomen, die Mafia, das eigentlich alles andere als Geschichte ist. Aber wie so oft, wer verstehen will, wie so etwas möglich ist, wie sich so etwas bis in die Gegenwart halten kann, ja, der muss in die Geschichte zurückgehen. Und darum, Alan, machen wir auch diesen Podcast. Wir gehen heute dahin, unter anderem, wo die Mafia entstanden ist.
Genau. Hi, Mirko. Ich bin gespannt auf deine Mafia-Anekdoten. Ich hoffe, dass du dich outest oder ein Familienmitglied von dir outest, aber
dazu kann ich jetzt noch nichts sagen.
Genau, ich bin gespannt. Aber ja, Mafia, das Thema ist wirklich interessant, weil ich glaube, es gibt wenig andere Phänomene, wo das öffentliche Bild so stark von Klischees geprägt ist, von Mythen, von Halbwissen. Wir kennen ja alle diese Begriffe, Omerta, Cosa Nostra, Ehrenkodex, diese Begriffe aus der Mafia-Welt. Aber was sie eigentlich bedeuten, wo sie herkommen, wie sie sich auch historisch entwickelt haben, das bleibt oft vage. Und das liegt natürlich nicht nur am Thema selbst, sondern auch an der Art, wie man überhaupt darüber sprechen kann. Die Mafia ist ja keine Organisation, die Statuten hat und einen Jahresbericht. Ja. Genau, es ist nicht ein öffentlich einsehbares Ding da. Es ist also, dass sehr über informelle Strukturen funktioniert, über Schweigen, Einschüchterung, Abhängigkeiten. Und ja, genau das macht die Mafia so schwer fassbar.
Und das ist ja auch das Problem für die Forschung, für die historische Forschung, ja, für die Geschichtsvermittlung, wie wir sie hier in diesem Podcast betreiben. Viele Informationen stammen nämlich aus Gerichtsverfahren oder werden anhand von Verfahren, von Polizeiarbeit abgeleitet oder sie stammen von sogenannten Pentiti, also übersetzt Reumütigen. Das sind die Kronzeugen, die aus der mafiösen Organisation ausgestiegen sind und nun innerhalb des Justizsystems mit den Behörden zusammenarbeiten. Und das sind natürlich wichtige Quellen, aber wie so oft oder wie eigentlich immer bei Oral History Quellen, die sind natürlich nicht neutral. Und viele der Mechanismen auch, über die wir heute sprechen werden, die lassen sich eben, weil sie informell sind, ganz schwer belegen oder quantifizieren. Also es ist auch eine Geschichte, die wir heute ausleuchten, die ein bisschen so in der Schwebe ist.
In der Schwebe, ich würde auch sagen, in den Grauzonen, in den Lücken. Viele der Erscheinungsformen der Mafia sind ja so normalisiert, vielleicht auch, dass man sie gar nicht mehr als außergewöhnlich wahrnimmt. Und das Bild, das viele im Kopf haben, du hast am Anfang ein bisschen angetönt, das ist ja auch geprägt durch Filme, Romane, Serien. ich glaube, das muss man auch mitdenken, wenn wir uns hier auf historische und politische Strukturen konzentrieren.
Und darum, Alan, erzählen wir ja heute auch keine Geschichte der Mafia von A bis Z. Also das wird kein Versuch, diese Geschichte bis en Detail ins Kleinste auszuleuchten, sondern wir versuchen in Form von 5 Fragen, 5 möglichen Perspektiven auf die Mafia das Thema anzugehen, ohne Anspruch eben auf Vollständigkeit, aber mit dem Ziel natürlich, diese Sache, diese Mafia-Geschichte besser zu verstehen, wie das Phänomen entstanden ist, wie es funktioniert, warum es schwer zu bekämpfen war und ist, wer es trotzdem versucht hat. Und ganz konkret sind diese Fragen, die wir uns heute als, ja, als Leitplanken nehmen. Wie entstand eigentlich die Mafia? Ganz grundlegend. Was hat es mit dem Prinzip der Omerta auf sich? Warum war der italienische Staat, vielleicht auch ist der italienische Staat machtlos gegen die Mafia? Was war denn der schlimmste Mafiamord? Und lässt sich die Mafia je besiegen? Und diese 5 Fragen, die erklären eben zwar nicht alles, aber vielleicht helfen sie ja, ein paar Dinge besser zu verstehen. Darum machen wir den Podcast. Und wir starten da, wo alles beginnt, Alan, mit der Frage nach den Ursprüngen, wie man das als Historiker, als Historikerin natürlich tut. Wie entstand eigentlich die Mafia?
Ja, wenn wir verstehen wollen, warum die Mafia überhaupt entstehen konnte, dann müssen wir uns zuerst die politische Geschichte von Sizilien anschauen, glaube ich. Und die Frage, wie Italien als Nationalstaat überhaupt entstanden ist, weil die Mafia, die fällt eben nicht vom Himmel, aber sie ist auch kein Überbleibsel aus alten Zeiten. Man kann das recht klar umreißen, sie entsteht im 19. Jahrhundert und zwar dort, wo der neue Staat, der neue italienische Nationalstaat schwach ist, aber gleichzeitig Macht beansprucht. Und Sizilien hat da eben eine ganz spezielle Vorgeschichte, weil die Insel war über Jahrhunderte fremdregiert, mal von den Normannen, dann waren es die Spanier, dann die Bourbonen. Also es gab diese immer wieder wechselnden Eliten, die eine Art zentralistisch organisierte Macht ausübten oder darstellten, aber eben vor Ort waren sie dann nicht präsent. Und es war eigentlich eine von weitem gesteuerte Fremdregierung. Und das Vertrauen in den Staat war vor Ort entsprechend über Jahrhunderte gering.
Ja, könnte man also auch, wenn man es positiv betrachten wollen würde, könnte man dann sagen, dass die Mafia als Phänomen so eine Art Selbsthilfegruppe war, also eine Art Selbstverwaltungskultur, die sich in diesen Phasen der Fremdherrschaft, wo es eben keine Macht vor Ort gab, die tatsächlich präsent war, die, hat sich das so rausgebildet?
Also das würde ich jetzt nicht mal unbedingt auf die Mafia anwenden, diesen Begriff der Selbstverwaltungskultur, aber den gab es in Sizilien in der Tat. Es gab dort in vielen Regionen einfach keine verlässlichen staatlichen Strukturen und es ist so, dass Konflikte häufig informell geregelt wurden, über Patronatsverhältnisse, über lokale Autoritäten, manchmal auch oder immer wieder auch mit Gewalt. Also die Bevölkerung war es gewohnt, sich nicht auf eine stabile staatliche, ja, Institutionen zu verlassen, auf Gerichte, die Polizei, sondern man suchte das Heil in Netzwerken und in Beziehungen.
Ja, und dann kam Mitte des 19. Jahrhunderts plötzlich dieser neue Staat, Italien. Also spätestens 1960 mit der Einigung war Italien als Staat ein Faktum. Wie ist das jetzt auch mit Giuseppe Garibaldi, der als zentrale Figur der italienischen Einigung gilt? Wer war Garibaldi und vielleicht auch, welchen Einfluss hat er auf die Mafia oder auf diese mafiösen Strukturen, die da in Sizilien entstanden waren?
Ja, unfreiwillig hatte er auf die Entstehung dieser Strukturen hatte er durchaus eine Rolle. Garibaldi war revolutionär, ein Republikaner, also der träumt eben von der Republik. Er war auch ein politisch, sagen wir mal, aufgeladener Abenteurer. Und Garibaldi landete 1860 mit etwa 1000 Freiwilligen. Das waren die sogenannten Camicie Rosse, also die Rothemden. Da landete er an der Küste von Sizilien. Und er wollte das damals noch bourbonische Königreich, beide Sizilien, stürzen und wollte es in einen zukünftigen italienischen Staat integrieren, den es da noch nicht gab. Und das gelang ihm in dem Sinn auch ziemlich schnell. Er hat innerhalb von wenigen Monaten die ganze Insel kontrolliert und ist dann bis nach Neapel marschiert und hat dann am Schluss auch dieses eroberte Gebiet übergeben an den König von Sardinien-Piemont. Das war Vittorio Emanuele II. Das war eigentlich dann der Weg zur Gründung des Königreichs Italien, der damit gelegt wurde von Garibaldi. Und politisch wird dann Sizilien Teil von Italien, aber eben institutionell, und da sind wir dann bei der Geburtshilfe für die Mafia, bleibt vieles ungeklärt, unverbunden auch.
Konkret heißt das, diese neue Verwaltung, auch diese neue Staatsverwaltung, die wird von oben eingesetzt, oft auch bestehend aus Beamten aus dem Norden, die, ja, sagen wir mal, mit den lokalen Gegebenheiten in Sizilien, in Süditalien wenig bis gar nichts anfangen können. Dazu kommt, es fehlt, wie es oft ist bei neuen Staaten oder Staaten, die neu entstehen, es fehlt an Personal, es fehlt an Infrastruktur, auch ein echtes, tatsächlich vorhandenes Gewaltmonopol fehlt. Der Staat existiert zwar auf dem Papier formell, aber er funktioniert nicht. Ist das so?
Ja, das ist so. Und aus Sicht einiger Bevölkerungskreise in Sizilien hat sich diese neue Herrschaft dieses Nationalstaats, dieser Beamten dann aus dem Norden, auch nicht viel anders angefühlt als einfach ein weiteres Kapitel Fremdherrschaft. Das ging so weit, dass diese Beamten eigentlich nicht mal den sizilianischen Dialekt der Menschen verstanden. Die mussten sich dann mit lokalen Übersetzern und Dolmetschern behelfen. Also das war gar nicht so viel anders von der Qualität her. Und
einfach ein weiterer fremder Herr.
Ein weiterer fremder Herr, genau. Und genau dort setzt dann eben die Mafia an. Sie übernimmt dann Aufgaben, die dieser junge und nicht wirklich gut gerüstete Staat erfüllen müsste. Also sie schützt Eigentum, sie vermittelt bei Streitigkeiten, sie organisiert Kontrolle über Land und Arbeitskräfte und natürlich nicht aus Altruismus, sondern gegen Bezahlung und immer auch mit dem impliziten Hinweis, wer nicht mitmacht, ja, der kriegt Probleme. Aber damit es nicht gleich ein falsches Bild entsteht, also in dieser Frühphase, von der wir immer noch reden, im 19. Jahrhundert, ist die Mafia auf Sizilien kein zentral organisierter Apparat, sondern das ist ein ganz loser Zusammenschluss von lokalen Gruppen, sogenannte Cosche, sagte man denen. Das waren nicht hierarchisch organisierte Gruppen, so wie später dann das der Fall war mit Capo und Soldati und so weiter. Das waren eher Netzwerke aus Vertrauensleuten, also Bauern, Grundbesitzer, Ladenbesitzer oder zum Teil auch lokale Autoritäten, die dann informell mitwirkten. Und die Mafia, die etablierte sich dann eigentlich besonders in wirtschaftlich lukrativen Sektoren. Und das war in Sizilien im 19. Jahrhundert zum Beispiel der Anbau von Zitrusfrüchten. Also vor allem natürlich Zitronen. Kennen wir noch heute Sizilien, das Land der Zitronen. Und das hatte damit zu tun, dass die britische Marine, also die Royal Navy, die war ja damals sowas wie die Herrscherin über die Weltmeere und auch die Herrscherin über das Mittelmeer. Und die nutzte Sizilien, um ihre große Flotte mit Zitronen und Orangen zu versorgen. Weil, weißt du sicher, das hilft gegen Skorbut.
Skorbut, ja.
Genau, gegen diese schlimme Krankheit. Und dieser Zitrusfruchtanbau, der wird also ganz wichtig. Und die Mafia, die verschafft sich dort ja eine Rolle, indem sie Schutz anbietet, den Produzenten, den Bauern vor Diebstahl und so auch deren Einnahmen beschützt hat eigentlich.
Das heißt also, dass die Mafia, diese lokalen Gruppen, Cosche, oder sizilianisch wäre es wahrscheinlich Gusche oder irgend sowas. Ich bin des Dialekts
das
nicht
weißt
mächtig.
Du besser.
Ja, sizilianisch ist nicht meine Stärke, aber dazu kommen wir noch. Das heißt, diese lokalen Gruppen, die treten nicht als Gegenspieler des Staates auf, wie wir das vielleicht aus der jüngeren Geschichte kennen, sondern eher als ein Ersatz, oder?
Ja, kann man fast sagen. Oder als eine Art inoffizielle Parallelstruktur.
Wann wird denn das Phänomen der Mafia und dann wird ja auch die Cosa Nostra in Sizilien zum ersten Mal richtig sichtbar? Da fällt ja oft auch ein Name, Emanuele Notarbartolo. Wer war das und was ist mit ihm passiert? Weil an dieser Figur hängt ja eigentlich so zum ersten Mal der Moment des Sichtbarwerdens auch für ja, breite Bevölkerungskreise.
Dieser Mann, Emanuele Notarbartolo, der war eine wichtige Figur im Establishment in Sizilien. Der war adliger Herkunft, konservativer Politiker, enger Vertrauter auch dieser lokalen Eliten. Mhm. Er war auch mal Bürgermeister von Palermo gewesen und dann Generaldirektor der Banco di Sicilia, also der wichtigsten Bank da auf der Insel. Und er hatte dort in seiner Tätigkeit offenbar Einblick gehabt in mafiöse Einflussnahmen innerhalb der Bank, also Kreditvergaben, die nicht so sauber waren, Korruption, Verbindungen zwischen Geschäftsleuten, Politik und organisierte Gewalt. Und er war bereit, sich auch dem entgegenzustellen. Also der hat dann auch versucht, das an die Öffentlichkeit zu bringen, und das hat ihm Feinde verschafft.
Und Feinde heißt ja im Mafia-Kontext Gefahr bzw. Mord. Notarbartolo wurde ermordet. Wann war das und vor allem auch, wer steckte dahinter?
Ja, eben Notarbartolo wurde dann effektiv das erste große Mafia-Opfer. Und das war so, dass er, es ist wirklich ein bisschen Mafia-Geschichte, der war unterwegs am 1. Februar 1893 im Zug, der von Termini Imerese nach Palermo fuhr. Es war eine Strecke, die er regelmäßig nahm. Und er ist dann in den Zug eingestiegen, hatte das Gefühl, im Zug bin ich sicher auch, aber als er dann ankam, war sein Abteil leer. Also eigentlich wusste man zunächst nicht, was mit ihm passiert ist, und man hat dann seine Leiche außerhalb der Stadt gefunden, unter einem Viadukt, glaube ich, war es, mit zahlreichen Messerstichen.
Ich habe gelesen, 27.
Ja, ziemlich mafiamäßig, also ziemlich viele. Und offensichtlich waren es Professionelle, die das gemacht haben. Man hat dann zwei Männer auch festgenommen. Und es gab dann auch recht schnell die Vermutung, dass da Hintermänner dahinter steckten. Und der Verdacht fiel dann auch auf einen Mann, Raffaele Palizzolo, einen Abgeordneten der Rechten im italienischen Parlament, also ganz dick drin. Und gegen den Mann wurde auch dann der Prozess gemacht, zog sich über Jahre hin, gab dann mehrere Urteile, Freisprüche und so weiter. Und erst 1902, also fast 10 Jahre nach diesem Mord, wurde er dann als Drahtzieher verurteilt, aber ging nur wenige Jahre ins Gefängnis. Und interessant war daran, dass diese Sache damit wirklich hochpolitisch geworden war. Und das war in diesem Mafia-Kontext eben was Neues.
Und das war ja auch insofern ein Wendepunkt, weil damit wurde die Mafia erstmals auch auf nationaler Ebene als Problem sichtbar oder angesehen. Kam es danach auch vielleicht zu einem Kurswechsel in der Politik, also nachdem dieses Kippmoment erreicht war?
Ja, nicht wirklich. Also die Presse, die berichtete schon ausführlich, es wurde auch Thema im Parlament, es ging um diese politische Verstrickung, auch um das Verhältnis zwischen Staat und Gewalt. Also es war jetzt nicht mehr nur einfach ein Gerücht aus Sizilien, es war wirklich ein politisches Thema, aber ein Kurswechsel, nein, das kann man noch nicht sagen, im Gegenteil.
Ja, Alan, nachdem wir nun die Ursprünge der Mafia im 19. Jahrhundert ein bisschen ausgeleuchtet haben, lass uns zur zweiten Frage gehen, zur Omerta. Dieser Begriff, der taucht ja immer mal wieder auf, wenn von der Mafia die Rede ist, die Omerta, das Schweigegebot, das Schweigegelöbnis, wenn man so will. Was genau bedeutet das eigentlich und woher kommt dieser Begriff der Omerta?
Die Omerta, die verbinden, glaube ich, viele Leute oft mit einem Schweigen aus Angst. Also Angst vor Repressalien, Angst vor Gewalt, aber es ist eben viel mehr. Es ist eigentlich ein kultureller Code. Also man redet nicht mit dem Staat, man wendet sich bei Konflikten nicht an Polizei oder Justiz, man klärt die Dinge selbst oder über interne Strukturen, und wer redet, gilt dann als Verräter. Das ist soweit bekannt, aber das ist eben ein sozialer Imperativ, wenn man so will, der über die Mafia hinausreicht. Die Omerta, die wirkt auch in der Nachbarschaft, in Familien, in der gesamten Umgebung und setzt so den ganzen Boden. Also wer redet, der gefährdet dann nicht nur sich selbst, sondern eben auch andere. Und in der klassischen Cosa Nostra-Struktur kann ein Bruch der Omerta tödliche Konsequenzen haben, und eben nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen, für das weitere Umfeld.
Ja, Und Alan, ich habe ja angekündigt, ich habe noch ein, zwei Anekdoten auf Lager, weil ich mich natürlich in der Vorbereitung auf diese Folge auch in meinen persönlichen Erinnerungen ein bisschen gegraben habe. Und gerade diese Omerta ist ja sehr eindrücklich. Und ich war als Kind eigentlich jeden Sommer in der Gegend nördlich von Neapel in den Ferien, weil ein Teil meiner Familie aus dieser Gegend stammt. Damit ist die Katze aus dem Sack. Ich bin sicher kein Cosa Nostra-Anhänger, wäre eher so im Camorra-Lager. Und ich mag mich erinnern, ich war etwa 12 Jahre alt. Wir waren in einem Restaurant, haben Pizza gegessen und es gab da so einen Kellner aus Pozzuoli. Pozzuoli ist eine große Vorstadt von Neapel. Und der hat immer auch mit uns gesprochen, mit uns Kindern, hat uns Geschichten erzählt. Und der hat eines Tages, ich glaube, es war an einem Abend, eine Geschichte erzählt aus seinem Wohnblock, dass da in der Woche davor oder zwei Wochen davor ein Mord geschehen sei, dass Leute in den Block kamen, in eine Wohnung eingedrungen seien und jemanden niedergeschossen habe und danach seien die verschwunden. Und als die Polizei kam, ja, hätte niemand etwas gesagt. Also die Polizei sei im ganzen Block umhergegangen und habe die Leute gefragt, ob sie was gesehen haben, wer es war. Und natürlich wussten alle in diesem Block, wer das war, aber keiner hat etwas gesagt. Und das war für mich so, das war, glaube ich, mein erster Kontakt mit diesem Begriff der Omerta.
Ja.
Und ich mag mich sehr gut erinnern, wie ich überhaupt nicht begriffen habe als Kind, so 10, 11, 12-jähriger Junge, warum diese Leute der Polizei nichts sagen. Wieso, ob die derart Angst haben und warum dieser Staat nicht funktioniert. Also das ist so ein tiefes Unverständnis meinerseits, weil ich eben nicht in dieser Kultur groß geworden bin. Und wie tief dieses Omerta-Verständnis auch in der Gesellschaft verankert ist, das sieht man ja auch an den Reaktionen, wenn Kronzeugen auftreten, also diese Pentiti.
Genau.
Und in den 80ern war ja Tommaso Buscetta der erste hochrangige Mafioso, der als Kronzeuge mit dem Staat kooperiert hat. Und ja, bei Tommaso Buscetta war es dann so, dass 12 seiner Angehörigen getötet wurden, einfach um ein Exempel zu statuieren, weil man auf ihn selbst keinen Zugriff hatte. Wir kommen dann später noch auf ihn zurück. Kann man sagen, dass Buscetta vielleicht der Erste war, der diese Omerta öffentlich gebrochen hatte?
Ja, zumindest in diesem Ausmaß. Also Buscetta war ein Wendepunkt. Zum ersten Mal lieferte jemand da aus dem Innern der Organisation detaillierte Informationen über Strukturen, Abläufe, Entscheidungsprozesse. Und ja, eben das Schweigen, das er damit brach, das berührte eben ein ganzes auch Selbstverständnis oder ein Verständnis vielleicht auch von Männlichkeit. Also in diesem Milieu, von dem wir es jetzt haben, da gilt halt, ein Mann regelt seine Angelegenheiten selbst, ohne den Staat, ohne Polizei. Mhm. Wer schweigt, zeigt Kontrolle, Disziplin, Loyalität. Also nicht einfach nur eben Angst, sondern es ist eigentlich eine Empowerment-Strategie, die damit verbunden ist, wenn man so will, auf eine ganz verquere Lesart. Und wer redet, der verliert dann eben nicht nur den Schutz der Organisation, sondern auch seine soziale Stellung. Und Omerta ist damit eben nicht nur ein taktisches Verhalten, so wie du es jetzt vielleicht ja in anderen Begebenheiten sehen würdest, sie wird eigentlich so mehr zur Norm.
Ja,
es wird zur Norm, die das Bild auch vom richtigen Mann mitprägt, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Gender-Dimension reingehen wollen. Und das macht sie eben auch so wirksam, weil sie stützt sich nicht nur auf Drohungen und auf Angst, sondern auch auf Anerkennung.
Mhm. Ja. Geht also nicht nur um Angst, kann man sagen, sondern auch um Anerkennung, um diesen Ehrenkodex, der eingehalten wird. Und wer redet, verliert sein Gesicht. Und Alan, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, sonst verlieren wir unser Gesicht gegenüber unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, weil sie keine Pause bekommen. Wir sind gleich wieder da und freuen uns auf den zweiten Teil unserer kleinen Geschichte der Mafia. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder mit dem zweiten Teil dieser Folge über die Geschichte der Mafia in unserem Überall-Geschichte-Podcast. Und Alan, wir sind stehen geblieben bei der Omerta. und wollen nun weitermachen mit der Frage, warum denn der italienische Staat so lange machtlos war gegen die Mafia und vielleicht auch immer noch ist in gewisser Weise. Und wenn wir verstehen wollen, warum die Mafia eben so lange bestehen konnte, müssen wir uns diesen italienischen Staat ein bisschen genauer anschauen. Historischer Kontext. Und gerade im Süden ist es ja so, dass diese Einheit Italiens, die du schön beschrieben hast, sehr lange brüchig war und in gewisser Weise auch heute noch spürbar fragiler ist, als es im Norden der Fall ist. Und wir hatten es davon, der Staat war präsent zwar, aber oft machtlos. Und das eröffnete dann eben in Sizilien, wo der Staat in gewisser Weise gefühlt eben auch weit weg war, Räume für andere Kräfte, für lokale Netzwerke, für diese Gewaltherrschaft, für die Mafia-Strukturen. Und bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts hat die Mafia auch weiterhin quasi Aufgaben des Staates, ja, zuverlässig übernommen, weil der Staat es eben nicht erfüllen konnte. Schutzdienste, Arbeitsverträge, Vermittlung, die Organisation der Landpacht. Und damit geht oft auch ein romantisiertes Bild einher, dass die Mafia anfänglich ja eine gute Sache war, weil sie anstelle des Staates die Gesellschaft zusammengehalten habe, was natürlich so überhaupt nicht stimmt. Und in der Zwischenkriegszeit dann, in den 1920er Jahren, kam es zu einem Wendepunkt auch in der Wahrnehmung unter Mussolini ausgerechnet. Was war in den 20er Jahren geschehen?
Mussolini und sein faschistischer Staat, die sahen sich selber als Ordnungsprojekt. Und Mussolini wollte die Mafia zerschlagen. Und er schickte dann einen Präfekten nach Sizilien, Cesare Mori, bekannt dann als Eiserner Präfekt, das war 1925, und der sollte da aufräumen mit radikalen Methoden. Und Cesare Mori, der war ein ehemaliger Polizeikommissar, der den Ruf hatte, dass er ja skrupellos ist, entschlossen ist. Und du hast gesagt, damit verbunden ist auch eine andere Wahrnehmung. Mussolini sprach vom Problem Sizilien, dass es zu lösen gelte. Also das ist dann ja ein Begriff, der synonym wird für die Mafia, fürs Banditentum. Also das war dann überhaupt nicht in dem Sinn positiv besetzt. Also die Faschisten sahen da eben, die waren so eine Art Konkurrenz um die Ordnungsmacht. Und Mori als ausführender Arm der faschistischen Regierung, der bekam dann Sondervollmachten. Er konnte Verdächtige verhaften, Häuser durchsuchen, ganze Regionen abriegeln und das alles ohne lange juristische Verfahren. Also der ging da ja recht hart hinein.
Wie ging Mori konkret vor? Also was hat er gemacht?
Ja, er verfolgte eine Strategie der Einschüchterung. Also er setzte auf massive Polizeiaktionen in kleinen Dörfern, verhaftete ganze Familien, konfiszierte Besitz und ließ auch sehr brutal verhören. Er wollte eben diese Omerta brechen, indem er öffentlichen Druck auf die Bevölkerung ausübte. Und ja, seine Erfolgsbilanz durchzogen. Also in einigen Regionen gelang es ihm tatsächlich, gewisse mafiöse Strukturen temporär zu schwächen. Mhm. Also ein paar Zahlen: zwischen 1925 und 1929 wurden auf Sizilien über 11.000 Personen verhaftet und ja, 1200 etwa wurden dann später auch tatsächlich verurteilt. Das klingt nach vielen Leuten, es zeigt aber eben auch, dass der Großteil der Verfahren im Sand verlief. Und ich glaube, ein Teil, warum Mori letztlich nicht wirklich erfolgreich war, war, weil seine Kampagne sehr einseitig auf Repression setzte, aber die sozialen Grundlagen der Mafia unangetastet ließ. Und Mussolini, der hat das auch gemerkt. Und Mori wurde dann 1929 abberufen und das Thema Mafia wurde von der Propaganda einfach für erledigt erklärt. Also der Begriff Mafia verschwand auch aus der Sprache. Man hat eigentlich so getan, als hätte sich das Problem gelöst. Aber die Strukturen, die blieben natürlich bestehen, teilweise unter der Oberfläche, teilweise aber auch angepasst an diese neuen politischen Bedingungen des faschistischen Staats.
Ja. Es war also keine echte Zerschlagung, wenn man so will. Also keine Bekämpfung des Übels an der Wurzel, sondern eine eher oberflächliche Repression. Und die Mafia selbst, beziehungsweise die mafiösen Netzwerke verschwanden dann, zogen sich zurück ins Verborgene. Kann man vielleicht auch von einer Anpassung oder Weiterentwicklung der Mafia als Organisation sprechen oder wäre das zu hoch gegriffen?
Nein, weil das hat die Mafia immer wieder gemacht. Und ein weiterer Wendepunkt ist der Zweite Weltkrieg, wo der italienische Staat zunehmend an Autorität verliert, dann auch im Rahmen der Besetzung natürlich Siziliens, also die Alliierten, die machen ihre Invasion 1943 und es gibt auch, ja, man liest das auch oft, dass die Amerikaner dann Mafiosi als lokale Ordnungsmacht eingesetzt hätten. Ich habe das auch schon oft gelesen und habe mich immer gefragt, ob das überhaupt stimmt. Und es ist tatsächlich so, dass es Hinweise darauf gibt. Und das hatte auch eine gewisse Logik, weil die Alliierten, die brauchten nach ihrer Landung auf Sizilien schnell Ansprechpartner, um die Verwaltung wiederherzustellen. Und sie griffen dabei tatsächlich häufig auf lokale Akteure zurück, die einen gewissen Einfluss hatten, eine Macht hatten. Und das waren natürlich in vielen Fällen Personen mit Verbindungen zur Mafia. Und so kamen dann Figuren in lokale Ämter, die ja jetzt plötzlich Vermittler waren zwischen Bevölkerung und Besatzern. Und ein solcher Mann, einer der bekanntesten Fälle, war ein Mann namens Calogero Vizzini. Das war ein einflussreicher Mafioso. Und Vizzini hatte schon vor dem Faschismus lokale Machtpositionen aufgebaut. Und nach der alliierten Landung 1943 wurde er dann von der neuen Militärverwaltung als Bürgermeister eingesetzt. Und präsentierte sich dann auch als Garant für Stabilität und Ordnung. Und das steht eben exemplarisch für die Art und Weise, wie die Mafia sich angepasst hat, gewandelt hat und wie mafiöse Strukturen nicht nur überlebten nach dem Krieg, sondern auch sogar neue Legitimität danach gewonnen haben.
Und das ist ja extrem spannend, weil eigentlich ist es zugleich eine Anpassung und eine Kontinuität. Man könnte das ja auch so betrachten, dass die Mafia erneut in einem Raum erstarken konnte, wo der italienische Staat eben nicht mehr wirklich präsent war, nicht mehr stark war, zum Zeitpunkt, als die Alliierten da landen und den bestehenden faschistischen Staat zurückdrängen und sich eigentlich erneut ein staatspolitisches Vakuum auftut und die Mafia da in die Bresche springt und sich als gesellschaftlicher Akteur auch in Stellung bringt. Und dennoch schien es, als ob sich Sizilien nach dem Zweiten Weltkrieg ja in gewisser Weise neu aufstellen würde oder können würde. Es gab Forderungen nach Landreformen, nach mehr sozialer Gerechtigkeit, auch nach einer neuen Verwaltung, einer funktionierenden Verwaltung, aber viele dieser Hoffnungen, auch die im Moment des Neubeginns auch nach dem Krieg vorhanden waren, die zerschlugen sich relativ schnell. Warum hat das nicht funktioniert?
Ja, die sozialen Strukturen und die politischen Strukturen, die schon vor dem Krieg die Mafia gestützt hatten, die waren eigentlich unverändert. Also die Armut auf dem Land war immer noch sehr ausgeprägt. Sizilien nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bitterarm, das Misstrauen gegenüber staatlichen Behörden immer noch sehr ausgeprägt, auch die Rolle von lokalen Machtgruppen war eigentlich ungebrochen, also eigentlich war wie alles noch gleich, aber die Mafia verstand es dann, sich eben anzupassen, um den Begriff nochmals zu verwenden. Sie verlagerte einfach ihren Schwerpunkt vom Land dann in die Städte eher. Das war etwas eher Neueres, weil dann eben da auch ein Boom einsetzte zum Teil. Ja. Sie ging auch dazu über, neue Geschäftsfelder zu entdecken, also weg hin von der traditionellen Schutzgelderpressung da, eben bei den Zitronenbauern und so weiter. Und eine dieser neuen Tätigkeiten, dieser neuen Geschäftsfelder, das war der Bau. Gerade Palermo, die Hauptstadt von Sizilien, die erlebte in den 50ern, also 1950ern und 1960er Jahren, einen richtigen Bauboom. Man sprach danach vom sogenannten Sacco di Palermo, also vom Ausverkauf der Stadt, weil die Stadt extrem rasant wuchs. Die Nachfrage nach Wohnungen, Straßen, Infrastruktur, die explodierte. Und genau dort ist dann die Mafia eingestiegen, als Vermittlerin, als Beschützerin und letztlich auch als Dirigentin dieses Baubooms. Und die Schutzgelder wurden dann auch recht systematisch erhoben. Wer irgendwas bauen wollte in diesem Palermo der Nachkriegszeit, der musste zahlen. Und wer Aufträge wollte, musste zahlen. Und dann war es auch so, dass oft über Strohmänner direkt in Bauunternehmen investiert wurde. Also da entwickelte sich wirklich ja nicht mehr nur so dieses Schutzgeld als Nebengeschäftskonzept, sondern das wurde ein systematisches wirtschaftliches Modell. Und die Mafia, die war dann auch wirklich Teil dieser neuen urbanen Wirtschaft, also über Baufirmen, Subunternehmer, Genehmigungsverfahren und das Geld, das dabei floss. Und das ist jetzt die nächste Weiterentwicklung. Die Kooperation mit Politikern und Beamten, die spielte dann eben eine zentrale Rolle. Also das war dann ein neues Modell, weniger spektakuläre Gewalt, mehr strategische Infiltration. Und die öffentliche Sichtbarkeit der Gewalt, die nimmt dann ab. Also die Mafia ist jetzt weniger präsent in dem Sinn mit Morden oder offen ausgeübter Gewalt, sondern sie setzt viel stärker auf verdeckte Kontrolle, auf finanzielle, ökonomische Abhängigkeiten. Und das macht sie natürlich schwer greifbar und auch gefährlicher und für diesen Staat auch noch schwerer zu fassen. Was ja die Frage war, warum der Staat nicht dagegen ankommt.
Und gefährlicher heißt ja immer auch tödlicher im Mafia-Kontext. Wir haben ja auch eingangs gesagt, wir wollen klären, was denn eigentlich der schlimmste oder vielleicht wichtigste Mafia-Mord war, wenn wir von einer Geschichte der Mafia sprechen. Und da müssen wir ja auch verstehen, wie die Mafia Gewalt einsetzt. Also Gewalt war für die Mafia nie Selbstzweck, sie war Mittel zum Zweck, immer gezielt eingesetzt. Ein Kontrollmittel, auch eine Möglichkeit, Respekt zu erzwingen, Gegner auszuschalten. Und was, glaube ich, in dieser ganzen Geschichte sehr oft erst auf den zweiten Blick gesehen wird, ist, dass diese Morde der Mafia zumeist auch eine Art Botschaft darstellen, an Rivalen, an den Staat, an die Gesellschaft. Also es geht darum, jemanden loszuwerden, jemanden einzuschüchtern, Signalwirkung zu erzeugen, also eine Wirkung zu erzielen. Und als ich das gelesen habe, und da wären wir wieder bei einer Anekdote, da bin ich wieder in meiner Ferienzeit gelandet als Kind. Ich mag mich erinnern, wir waren mal da, 2 Wochen Sommerferien, Campingurlaub, wunderschön. Und das war das erste Mal, dass ich als Kind tatsächlich Angst hatte, weil in diesen 2 Wochen sind, glaube ich, 5 oder 6 Menschen erschossen worden. Also da waren gefühlt alle 2, 3 Tage Titelseiten ausgehängt an den Kiosken, am Campingplatz, wieder jemand erschossen, wieder ein Attentat. Wir sind sogar mal auf der Straße an einem Shooting vorbeigefahren. Also da lagen 2 Menschen mit Leichentüchern bedeckt auf der Straße, alles abgeriegelt, Verkehr wurde quasi um die Leichen rumgelenkt und wir konnten da natürlich durch die Fensterscheiben auf den Straßen sehen, wie da 2 Erschossene auf der Straße lagen. Also wirklich auch eine einschüchternde Situation. Und ich meine, wir waren da als Touristen, uns wäre wahrscheinlich nie etwas passiert, aber das hat schon auf uns eine enorme Wirkung. Und wenn man sich vorstellt, was das dann auch für die lokale Bevölkerung bedeutet, wenn da Menschen laufend erschossen werden, weil sie eben vielleicht auf der falschen Seite stehen, etwas gesehen haben und so weiter. Also das hat schon eine enorme psychologische Wirkung. Und wenn wir es jetzt wieder auf die große Flughöhe raufnehmen, bei keinem Mord war diese Wirkung wahrscheinlich so groß wie beim Attentat auf den Staatsanwalt Giovanni Falcone. Also Falcone ist ja auch ein Name, den man wahrscheinlich schon mal gehört hat, wenn man nicht viel über die Mafia weiß. Wer war Falcone und warum war er auch so wichtig oder warum war dieser Mord an Falcone für die Geschichte der Mafia so wichtig?
Giovanni Falcone als Person steht für eine Zäsur. Er war nicht der erste Staatsanwalt, der gegen die Mafia ermittelte, natürlich nicht, aber er war der erste, der daraus ein systematisches Vorgehen machte. Falcone, der begriff die Mafia nicht einfach als lose Aneinanderreihung von Verbrechen, sondern eben als Struktur, als Machtsystem. Und ja, genau darum wurde er dann auch zur größten Bedrohung, vor allem für die Cosa Nostra. Vielleicht zu seiner Person. Falcone wurde 1939 in Palermo geboren, war also selber Sizilianer, stammte aus einer bürgerlichen Familie, wurde dann Jurist und entschied sich früh für eine Karriere in der Justiz. Und was ihn eben besonders machte, war weniger jetzt ein heroischer Gestus. Also er hatte eher eine sehr nüchterne, fast technische Art zu arbeiten. Er verstand sich auch in diesem Kampf gegen die Mafia nicht als Moralapostel, vielleicht nicht mal als Kämpfer, sondern einfach als jemand, der Strukturen analysiert, Beweise sammelt und Systeme auseinanderlegt.
Und damit verbunden waren ja auch neue Ansätze, neue Methoden aus der Wirtschaftswelt, wenn man so will. Und das hat ihn ja auch unterschieden dann von vielleicht vorhergehenden Ermittlern, also dass er Finanzströme verfolgt, Netzwerke aufdecken kann. Und das schien in dieser Zeit ja auch eine neue, radikale Sichtweise auf dieses Phänomen der Mafia zu sein, oder?
Genau. Früher hat man oft versucht, einzelne Mafiosi zu verfolgen, also Individuen. Ja. Und Falcone, eben, der hatte diesen systemischen Zugang, übernahm Methoden aus der Wirtschaftskriminalität, Finanzschirme verfolgen, Netzwerke aufdecken. Und er hat damit schon etwas Radikales in dem Sinn bewegt, weil noch in den 70er Jahren wurde von offiziellen Stellen oft bestritten, dass es die Mafia als Organisation überhaupt gab. Man sprach dann von gewöhnlichen Verbrechen oder von lokalen Phänomenen. Und Falcone war einer der ersten, der dann konsequent aufzeigte, hey doch, das ist ein System und dieses System ist auch angreifbar, wenn man es richtig macht. Und die große Wende, der Tatbeweis, kam dann 1986 mit dem sogenannten Maxi-Prozess von Palermo. Das ist auch in die Geschichte eingegangen. Da wurde die Mafia zum ersten Mal nicht punktuell angeklagt, sondern eben als gesamte Organisation. Und über 400 Angeklagte standen dann gleichzeitig vor Gericht, wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, wegen Mord, Erpressung, Drogenhandel, der ganze Katalog da von Mafia-Verbrechen.
Was man so machen kann.
Was man so machen kann. Und das war wirklich etwas, das wirklich neu war. Also eine logistische, juristische, auch politische Herausforderung, die Italien so noch nie gesehen hatte. Und Falcone war einer der zentralen Köpfe dahinter. Weil er hatte die Kronzeugen, die Pentiti überzeugt, er hatte die Beweisführung organisiert, er hatte dafür gesorgt, dass das alles verknüpft war, also Aussagen von Kronzeugen mit eben diesen Finanzflüssen, materiellen Indizien, hat da wirklich den Boden gelegt.
Und einer dieser Kronzeugen war dann eben dieser Tommaso Buscetta. Und Buscetta war hochrangiger Mafioso, also wurde 1983 in Brasilien verhaftet, dann an Italien ausgeliefert und hat dann die Omerta, dieses Schweigegebot, erstmals gebrochen als hochrangiger Mafia-Vertreter und erstmals auch eine systematische Beschreibung der inneren Struktur der Cosa Nostra geliefert. Also hat erklärt, wie das alles funktioniert, wie die Entscheidungen getroffen wurden, wie die Machtverhältnisse organisiert sind. Und erst diese Aussagen haben es ja dann überhaupt möglich gemacht, die Mafia als Organisation, als Ganzes vor Gericht zu stellen. Wie wichtig war Buscetta denn letztlich für Falcones Arbeit? Weil du hast ja beschrieben, Falcone war per se strukturiert, war analytisch. Hat es Buscetta überhaupt gebraucht?
Ja, er war schon der Schlüssel, weil ohne seine Aussagen hätte der Prozess so nicht stattfinden können, weil er hat nicht nur Namen und Abläufe geliefert, sondern auch Dinge bestätigt, die Falcone aus anderen Ermittlungen zusammengesetzt hatte. Und er hat dann eben auch diesen Versuch erst möglich gemacht, die Mafia nicht nur als loses Netzwerk zu beschreiben, sondern als System mit ihren Regeln, Befehlsketten und so weiter. Und der Prozess eben, der hat dann geendet auch mit sehr vielen Verurteilungen und mit der offiziellen Anerkennung, dass die Mafia eben eine hierarchisch organisierte kriminelle Vereinigung war. Und das war juristisch ein Meilenstein und auch eine Kriegserklärung eigentlich an die Mafia. Und ab diesem Moment wusste Falcone schon, dass seine ganz persönliche Sicherheit sehr bedroht war. Ja.
Und in den Jahren danach, besonders dann auch gegen Ende der 80er, hat sich die Situation auch enorm zugespitzt. Also eine Gruppe vor allem innerhalb der Mafia, die sogenannten Corleonesi, benannt nach dem Herkunftsort Corleone, haben begonnen, offen auf eine Gewaltstrategie zu setzen. Und ihr Anführer Salvatore Totò Riina ist ja auch einer der brutalsten Köpfe der Cosa Nostra-Geschichte. Also der war dann später etwa 100 Jahre auf der Flucht. Und die Gewalt, die nun offen ausgeführt wird, die richtete sich nun, und auch das war neu, nicht mehr nur gegen Rivalen innerhalb der Mafia, sondern eben immer häufiger direkt gegen den Staat. Also man findet jetzt eigentlich, man befindet sich in einer offenen Auseinandersetzung gegen Richter, gegen Polizisten, gegen Staatsanwälte, und mittendrin ist Giovanni Falcone. Du hast gesagt, er wusste bereits, dass seine Sicherheit in Gefahr war, aber wie muss man sich das vorstellen? Also wie hat der Mann gelebt und gearbeitet auch in dieser Zeit?
Unter dieser ständigen Bedrohung. Also er lebte abgeschottet, ständig hatte er Bodyguards, Personenschützer, bewegte sich nur noch in gepanzerten Fahrzeugen. Etwas Neues damals, diese Art der Bedrohung. Er wusste auch, dass er ein Ziel war, und es gab auch immer wieder konkrete Hinweise auf geplante Anschläge. Also auf dem Meer, auf Flughafen, auf Straßen. Ziemlich auch crazy stuff. Aber Falcone, der blieb eigentlich unbeirrbar. Der hat einfach weitergemacht an seinen Ermittlungen, auch, ja, ohne auch große Inszenierung, ohne Worte. Und er wurde ein bisschen ambivalent unterstützt vom Staat. Einerseits wurde er ausgezeichnet, geehrt, erhielt dann 1991 auch eine hohe Position im Justizministerium in Rom, aber ja, es gab auch Rivalität, Misstrauen in den eigenen Reihen, hinter diesem Justizapparat, und auch die politische Unterstützung, die war oft halbherzig. Also in gewisser Weise, trotz dieser offiziellen Anerkennung, stand er auch ein bisschen isoliert da, und andere, muss man sagen, hätten vielleicht aufgehört an diesem Punkt.
Und er hat dann in Rom gearbeitet, aber ist dann auch regelmäßig zurück nach Sizilien gereist, zu Familien, zu Freunden. Und wir sprechen ja über Falcone im Rahmen der Frage, was denn eigentlich der wichtigste oder schlimmste Mord der Mafia war. Eine dieser Reisen ist ihm dann auch zum Verhängnis geworden, oder? Beschreib doch kurz, wie denn letztlich dieses Attentat geschah.
Am 23. Mai 1992, da kehrte Falcone mal wieder zurück nach Sizilien von Rom, flog mit einem Linienflug, und er wollte dann von Palermo aus, vom Flughafen wollte er eigentlich ins Stadtzentrum fahren. Und diese Strecke, muss man sich vorstellen, führt über eine Autobahn, die A29, ist ein offenes Gelände, schwer zu kontrollieren, also schon mal nicht sehr gute Voraussetzung für jemanden, der in dieser Bedrohungslage lebt. Und die Mafia, die hatte das auch als Schwäche erkannt. Und Mitglieder der Cosa Nostra, die hatten dann in monatelanger Vorbereitung unter der Autobahn eine Sprengladung platziert. Etwa 500 Kilogramm Sprengstoff, die da verteilt war und per Fernzünder auslösbar war. Und ja, genau das passierte dann auch. Also in dem Moment, als Falcones Fahrzeugkolonne, glaube ich, drei Autos waren es, diesen einen Punkt erreichten in der Höhe von Capaci, da detonierte die Bombe, und diese Druckwelle, die riss dann wirklich einen Teil der Autobahn weg. Falcone wurde getötet, seine Frau auch, drei Personenschützer auch, viele weiter schwer verletzt. Und die Bilder von diesem Attentat, die gingen dann auch um die Welt. Also ein klaffender Krater auf der Autobahn, da die zerstörten Fahrzeuge, und Italien war schockiert. Zum ersten Mal war da auch wirklich sichtbar geworden, mit welcher Entschlossenheit und Brutalität die Mafia auch gegen eben Vertreter des Staats vorging. Und sein Tod zeigte da ziemlich brutal, wie mächtig auch die Mafia immer noch war, trotz dieses Erfolgs und diesem Maxi-Prozess, trotz ja, dieser Errungenschaften der Ermittler, war das ein ganz klares Signal.
Und die Reaktionen waren ja auch überwältigend, also auch die öffentlichen Reaktionen. Hunderttausende gingen auf die Straßen, es gab Trauermärsche, Mahnwachen. Und für viele war dieses Attentat eben nicht nur ein Angriff auf Falcone, sondern ein Angriff auf die Idee des Rechtsstaats, auf den Staat. Und zum ersten Mal, würde ich sagen, entstand eine breite gesellschaftliche Bewegung gegen die Mafia als Reaktion auf dieses Attentat. Also es wurden schnellere Prozesse gefordert, bessere Schutzmaßnahmen für Richter, Staatsanwälte, konsequente Strafverfolgung. Hat sich wirklich etwas verändert?
Ja, also kurzfristig schon. Die Dinge, die du genannt hast, die wurden auch dann eingeführt zum Teil. Neue Anti-Mafia-Gesetze, neue Ermittlungsinstrumente. 1992 wurde die Direzione Investigativa Antimafia gegründet, eine spezielle Behörde zur Koordination der Ermittlungen gegen das organisierte Verbrechen. Der Kronzeugenschutz wurde ausgebaut, es wurden Sonderstaatsanwaltschaften eingerichtet. Es schien schon so, als würde Italien da ein bisschen ernst machen, aber ja, die Mafia, die blieb natürlich präsent und die nächste Ermordung, die folgte dann nur wenige Wochen später, müssen wir auch nennen in diesem Kontext, das war Paolo Borsellino, ein langjähriger Vertrauter von Falcone, war auch Staatsanwalt in Palermo und auch er starb dann durch eine Autobombe kurz darauf.
Und ja, mit diesen beiden Morden und dem quasi dem Schritt in die Jetztzeit sind wir auch bereits bei der letzten Frage, lässt sich die Mafia denn je besiegen? Wenn man auf die 90er Jahre zurückblickt, dann sieht es ja so aus, als sei dies gelungen zunächst. Diese ja, Reformen auch, diese neue auch gesellschaftliche Bewegung gegen die Mafia. Nur ein halbes Jahr nach dem Attentat auf Paolo Borsellino wurde Totò Riina festgenommen, mitten in Palermo im Jahr 1993. Und ja, Riina war zu dieser Zeit der meistgesuchte Mann Italiens, also der Kopf der Corleonesi, verantwortlich für ganz viel Gewalt und Terror. Und diese Verhaftung war dann ja auch sinnbildlich ein Erfolg, juristisch, politisch. Aber die Frage ist natürlich, ob das dann wirklich langanhaltend war. Wie wir eingangs schon erzählt haben, es gibt immer wieder Mafia-Prozesse, das heißt, es hat nicht wirklich angehalten. Was passiert jetzt auch in diesen letzten zwei, drei Jahrzehnten bis heute?
Die Verhaftung von Riina, muss man sagen, die ist zuerst mal ein Erfolg. Also für die Justiz, auch aber für das Selbstverständnis des italienischen Staates. Das war ganz wichtig nach diesem Mord an Falcone und Borsellino. Mhm. Aber sie war natürlich nicht das Ende der Mafia. Was dann folgte, war nicht etwa ein Zusammenbruch, sondern eigentlich ein weiterer Strategiewechsel. Also es gab dann wieder eine Anpassung. Das Wort fällt jetzt immer wieder, weil es eben auch immer wieder Anpassungen gibt. Die Mafia hat in den Folgejahren auffällige Gewalt, so diese spektakulären Autobomben und dergleichen, eher dann vermieden, auch mediale Aufmerksamkeit vermieden. Es war so ein bisschen eine Phase der stillen Reorganisation. Also die Mafia blieb aktiv, veränderte aber ihr Gesicht. Und wenn man es ein bisschen plump zusammenfassen will, könnte man sagen, statt politischer Morde gab es Investitionen, statt Sprengstoff Einflussnahme auf öffentliche Aufträge. Also ja. Kontrolle auch von Bauunternehmen, systematische Geldwäsche. Die Mafia
mehr Richtung
hat
Wirtschaftskriminalität
verlagert. Genau, Richtung Wirtschaftskriminalität. Mhm. Aber, muss man sagen, in Bereiche, wo man ja vielleicht auch weniger schnell ermitteln kann oder wo auch die Verbindungen schwerer nachweisbar sind. Also so ein bisschen Rückzug ins Halblegale zum Teil. Und ja, das hat natürlich die Sichtbarkeit reduziert, aber nicht vielleicht unbedingt die Wirksamkeit der Mafia.
Wenn wir nochmal zur Frage zurückgehen, lässt sich die Mafia je besiegen? Welche Methoden haben sich denn bewährt gegen die Mafia, trotz allen Schwierigkeiten? Also was hat der Staat auch an Mitteln mittlerweile in der Hand, die funktionieren, die sich bewährt haben?
Ja, der italienische Staat hat schon Instrumente entwickelt, die tatsächlich Wirkung gezeigt haben. Und der Kronzeugenschutz ist da schon sehr wichtig. Also dieser Pentitismo, die Kooperation von ehemaligen Mafiosi mit der Justiz, der wurde auch systematisch ausgebaut. Also diese Leute wurden auch rechtlich abgesichert. Man hat dann diese Schutzprogramme eingeführt und spezielle Ermittlerteams. Und es ist schon so, dass in den 1990er und auch frühen 2000er Jahren gab es mehrere Prozesse, wo Kronzeuge ganz wichtige Hinweise auch auf internationale Strukturen der Mafia gegeben haben. Und also das war so ein Hebel und dann die Einführung des Straftatbestands der mafiösen Vereinigung, das war ja auch etwas Neues. Das machte es möglich, dass man jemanden bestrafen konnte, dass er Mitglied oder Zugehöriger war bei der Mafia, auch wenn er vielleicht nicht unmittelbar an einem Verbrechen beteiligt war. Man konnte ihn da auch greifen. Und ja, auch es gab dann auch ein Gesetz von 1982, schon ein bisschen weiter zurück, wo man die Möglichkeit geschaffen hat, dass kriminell erworbenes Vermögen auch beschlagnahmt werden kann. Also juristisch hat sich da schon auch einiges bewegt, aber viele dieser Erfolge, die betreffen dann eben wieder die sichtbaren Strukturen. Und das ist natürlich nicht das ganze Problem, weil die Mafia funktioniert ja nicht nur eben durch Gewalt oder Geld, sondern auch durch Vertrauen, diese sozialen Abhängigkeiten und auch dieses ja eingebettet sein in lokale Alltagskulturen und da kann man dann relativ wenig machen mit Justiz, mit auch Staatsaktivität.
Vielleicht ist ja auch die Frage falsch gestellt. Also ob sich die Mafia je besiegen lässt, ist möglicherweise auch nicht mit einem klaren Ja, Nein zu beantworten, weil was würde besiegen denn überhaupt heißen? Also welche Kriterien wenden wir an, zum Beispiel, dass niemand mehr Schutzgeld zahlt oder sich niemand mehr in der Politik kaufen lässt? Also was wären überhaupt Ansatzpunkte, um diese Frage zu beantworten?
Ja, das sind genau die Fragen. Das wären, wahrscheinlich könnte man gewisse dieser Bedingungen oder Kriterien nehmen und sagen, ja gut, genau das ist das, was man will. Wahrscheinlich verschwindet sie dort, wo der Staat glaubwürdig ist und auch über längere Zeit verlässlich bleibt, würde ich jetzt mal sagen. Das ist vielleicht so ein Kriterium. Ja. Aber ja, ist sie damit schon besiegt? Ja. Weiß ich auch nicht.
Das heißt ja dann auch, man kann die Mafia schwächen, man kann gewisse Hebel ansetzen und muss sie dann vielleicht auch nicht ganz besiegen. Also man kann ihr die Räume nehmen, politische Räume nehmen, wirtschaftliche Räume nehmen, soziale Räume nehmen. Und da ist ja auch schon ganz viel passiert. Also ich glaube, diese breite Bürgerbewegung, die hat sich durchaus auch bis in die Gegenwart erhalten. Also da ist ja auch immer wieder gesellschaftlich oder ist immer wieder zu lesen von gesellschaftlichen Vereinigungen, von Netzwerken, sei es in Sizilien, in Neapel, die sich quasi gegen diese Mafia-Strukturen wehren, gegen den Pizzo zum Beispiel, also gegen die Schutzgeldabgabe. Was auch klar ist, es braucht weiterhin das Strafrecht, vielleicht auch mehr Strafrecht. Und die Frage ist dann vielleicht eben nicht mehr, lässt sich die Mafia besiegen, sondern eher, wie verhindert man, dass mafiöse Strukturen Normalität werden? Das ist ja auch ein fließender Übergang zur Kriminalität an sich. Und Alan, ich würde sagen, mit dieser Einschätzung oder mit diesem Eingeständnis, dass die Frage falsch gestellt ist, ob man die Mafia besiegen kann, beenden wir unsere heutige Folge. Ganz herzlichen Dank an dich für diesen spannenden Einblick in die Geschichte der Mafia. Und wir bedanken uns natürlich auch bei unserem eigenen Anhang, bei unserer Bande, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Liked uns, teilt uns, erzählt euren Freundinnen und Freunden vom Podcast. Wir freuen uns immer über neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis bald.
Bye-bye.